So, dann schreiten wir mal zügig zum nächsten Vortrag. Es ist mir eine große Freude, dass ich den Wolfram Luitart jetzt ankündigen kann. Er ist schon seit längerem zu Gast hier beim Chemnitzer Linux-Tag, hat ja schon etliche Vorträge gehalten, ich glaube seit 2009 etwa.
Genau, ja.
Er ist momentan an der Universität Fribourg in der Schweiz beschäftigt als Professor und lehrt dort. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit Embedded Systems, Robotik und dergleichen, hat ja schon Vorträge zu Stromsparmaßnahmen, also Low Power Linux gehalten, auch zum schnelleren Start von Linux oder der ganzen Distribution und auch schon einen sehr interessanten Vortrag zur Zuverlässigkeit von solchen Systemen gehalten und zu ganz bitterbösen Fehlern, die man da beim Programmieren machen kann. Und heute, ja, überrascht er uns mal mit einem ganz neuen Thema und dann Bühne frei.
Ja, vielen Dank, Haldor, für die einleitenden Worte. Ist in der Tat eine große Freude, jedes Jahr hierher zu kommen nach Chemnitz und da ein bisschen was erzählen zu können. Vielleicht ganz kleine Korrektur, ich bin nicht an der Universität Fribourg, sondern an der Fachhochschule Fribourg. Es gibt in Fribourg, haben wir beides, aber naja, ist sogar direkt nebeneinander, ist einfach organisatorisch getrennt. Also, vielen Dank, freut mich, dass doch so viele Leute interessiert sind an einem, würde ich mal sagen, relativ ja, altbackenen Thema. Softwaremetriken, Codeflussanalyse, da hat man schon in den 70er, 80er Jahren drüber geredet. Und was führt denn einen dazu, jetzt im Jahr 2016 nochmal sowas aufzunehmen? Also die Idee ist eigentlich vor 2 Jahren geboren, als ich ein sehr interessantes Paper gelesen habe von ein paar Leuten aus Israel, mit dem Titel High MCC Functions in the Linux Kernel. Und das High MCC steht für hohe zyklomatische Komplexität, Mac-Cape'sche zyklomatische Komplexität. Ich glaube, jeder, der irgendwann schon mal eine Informatikschule gesehen hat, der weiß, was das ist. Ich werde es trotzdem noch mal ein bisschen erläutern jetzt gleich. Und die haben einfach untersucht, wie haben sich denn Funktionen über viele Linux-Versionen hinweg im Bereich Komplexität verändert. Das heißt, nehmen die eher ab in der Komplexität, weil irgendjemand sagt, Mensch, das ist zu komplex geworden, oder nimmt es eher zu im Laufe der Version, weil irgendjemand was dazu bastelt. Und das haben die angeguckt und eigentlich neben sehr, sehr vielen anderen immer sehr, sehr interessante Ergebnisse, haben sie herausgefunden, dass eigentlich die McCabe'sche zyklomatische Komplexität kein gutes Maß ist für Komplexität. Und das ist etwas, das ist eigentlich auch ein alter Hut. Das kennt man schon lange. Es gab auch schon hunderte Versuche, das irgendwie zu verbessern. Und ich mache jetzt den 101. Versuch eigentlich, da ein bisschen Licht reinzubringen und andere Komplexitätsmetriken mal vorzuschlagen und das auf den Linux-Kernel anzuwenden und dort mal zu gucken. Schauen wir das nochmal ganz schnell an. Die zyklomatische Komplexität gibt es schon seit 1976. Da hat eben dieser McCabe hat es vorgeschlagen. Und es hat eigentlich mit Komplexität gar nicht so sehr viel zu tun, sondern es geht eher darum, wie viele unabhängige Pfade gibt es in einem Code. Und wenn man jeden einzelnen einmal mindestens durchlaufen will, dann hat man eben so und so viele Testfälle, die man anschauen muss. Es gibt aber bis heute, wird es benutzt, der McCabe hat damals gesagt, also maximal 10 pro Funktion, auf jeden Fall nicht mehr. Im Laufe der Zeit ist das ein bisschen angehoben werden. Heute sagt man eigentlich ja nicht mehr wie 25. Ja? Und die Kollegen dort aus Israel, die haben also Funktionen gefunden mit bis zu 1000. Ja, also das sind wirklich andere Größenordnungen, die man da ist. Ich habe schon gesagt, die zyklomatische Komplexität ist kein gutes Maß für eine Komplexität. Komplexität, der Begriff ist wahrscheinlich zu schwierig, um das wirklich genauer anschauen zu können oder messen zu können. Und umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass es bis heute verwendet wird. Ja? Also vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal gehört, die Norm, eine relativ neue Norm, ISO 26262, für die funktionell, zur Garantie der funktionellen Sicherheit in Autos. Ja? Und auch die fordern Komplexitätsmessungen Und wenn man dann, die Norm selber sagt nichts, was für Komplexitätsmessungen, aber wenn man mal die ganzen Softwaren, die da jetzt langsam entstehen, die nehmen alle nur die zyklomatische Komplexität als Messung für die Komplexität. Also bis heute ist das drin. Das Schöne daran ist, dass in strukturierten Programmiersprachen, wie das C ja eigentlich eine ist, sich die sehr leicht berechnen lässt. Man nimmt einfach 1 plus und dann die Summe von allen Ifs, von allen Schleifenelementen, von allen Case und die Forts und dann hat man schon die zyklomatische Komplexität. Es gibt viele andere Definitionen auch noch, Erweiterungen, über 40 Jahre ist das ja jetzt alt, hat sich da einfach auch viel getan, dass das dann, dass da viele Leute immer das noch verbessern werden und wie gesagt, ich mache das jetzt auch hier, ich versuche auch ein bisschen mehr Licht reinzubringen. Es gibt eine sehr, sehr schöne graphentheoretische Deutung von Komplexität, ganz allgemein. Wenn man sagt, jedes Programm setzt sich zusammen aus einer ganzen Reihe von ein paar Grundelementen, Primitivs, wie man die in Englisch bezeichnen würde. Also man hat das if, das man grafisch so darstellen kann, if else, das man grafisch vielleicht so darstellen kann. Dann haben wir diese Schleifendinger, wir haben Switch Case Breaks. Das sind eigentlich so die Sachen, die jede Programmiersprache eigentlich hat. Und jetzt gibt es noch 2 Operationen, die man darauf anwenden kann. Einmal eine Sequenzierung von dem Ganzen, also ein Element nach dem anderen. Oder ein Nesting, das heißt ein Element in einem anderen. Sieht man hier, man hat hier ein If und da eben an einem Zweig ist dann so ein kleiner Loop drin. Ja? Und so kann man jetzt eigentlich jedes Programm kann man so grafisch darstellen. Ganz interessante Sache. Man nennt es dann ein Codeflussgraph, CFG. Abgekürzt und sehr gut, eine sehr gute Erklärung von diesen ganz allgemeinen Methoden zur Komplexitätsmessung habe ich gefunden in diesem Buch Software Matrix von Norman Fenton und eigentlich ihm zu Ehren, oder diesem Buch zu Ehren, habe ich meine Komplexität F-Complexity genannt. Ja, wir werden das nachher nur sehen, was das genau ist und wie die sich anders berechnet. Schauen wir das nochmal schnell an, die zyklomatische Komplexität. Jedes von den Elementen hat einen Wert von 1 quasi und nachher wird es einfach summiert, wie viele Elemente eigentlich da sind und es gibt eine Zahl und die wird eben als zyklomatische Komplexität bezeichnet. So, jetzt wie kann man sowas messen? Man geht einen Source Code irgendwie durch, zählt da diese Elemente. Ich habe mir dafür einen kleinen eigenen Parser geschrieben, werde es noch erklären, warum. So einen kleinen rekursiven Parser in Python geschrieben, der berechnet die Metriken und zur besseren Anschauung habe ich das dann noch umgewandelt in einen Graphen eigentlich und lasse mir den Graphen anzeigen, entweder durch eine Graphenbibliothek, die ich gefunden habe, die fürs Python gibt und dann werde ich auch nachher noch erklären, mache ich noch so ein paar graphentheoretische Berechnungen, werde ich dann auch noch zukommen. Schauen wir mal so ein ganz kleines Beispiel an, das meiner Ansicht nach ein sehr, sehr gutes Problem von der zyklomatischen Komplexität zeigt. Ja, wir haben hier ein Switch in einer Funktion drin, symmetrisch heißt die Funktion, ein Switch, dann 12 Case-Fälle und ein Default und auf der anderen Seite, also wer so einen Code schreibt, wenn mir ein Student so einen Code abliefern würde, dem würde ich mal links und rechts 1 an die Backe geben, ja, weil der hat es also in einem if ein for, dann ein while, dann ein if, wieder ein do, irgendwann haben wir mal ein go-to, was da wieder rausspringt und so weiter. Und das ist natürlich ein Code, den darf man so niemals schreiben, ganz klar. Er macht aber auch nicht das Gleiche wie hier, also ist einfach ein fiktiver Code. Genau, und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das dann aussieht. Wir haben auf der einen Seite haben wir hier diesen sehr symmetrischen Code, das heißt ein großes Switch ist, dann die Case, Punkte hier und dann Breaks und dann geht es wieder zurück und dann hier dieser ziemlich verwarzte Code hier auf der rechten Seite. Wenn wir angucken, die zyklomatische Komplexität nach meiner Definition oder nach der ursprünglichen Definition, ja, dann haben wir hier 14 und hier 9. Das heißt also, dieser Code ist komplexer wie dieser Code. Ja, und das geht natürlich überhaupt nicht, das ist klar. Jeder, der ein bisschen Programmiererfahrung hat, weiß das. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, das auszugeben über solche, da sind dann in den Labeln oder in den Knoten sind dann noch so ein paar Daten drin, man findet sich dann einfach wieder besser zurecht in der Software. Man muss allerdings sehen, es sind hier nur die Strukturelemente angedacht. Es ist möglich, dass zwischen diesem und diesem Punkt hier auf dieser Linie drei Seiten Code sind. Aber drei Seiten Code, die einfach keine Strukturelemente beinhalten, also keine verzweigenden Elemente zum Beispiel, einfach nur Zuweisungen oder Berechnungen oder sowas, kann sein. Das heißt, ich nehme hier ganz bewusst nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Code und analysiere den. Genau. Jetzt gibt es natürlich im C noch weitere Elemente. Das wisst ihr alle. Wir haben Breaks, um aus Loops rauszukommen. Wir haben Continues, um einen Loop wieder von vorne starten zu lassen oder zurückzuspringen zum Anfang. Wir können ein vorzeitiges Ende aus einer Funktion erzwingen mit einem Return. Wir können Go-Tos machen zu irgendwelchen Labeln. Und diese Elemente, die führen ja auch irgendwie zu einer Komplexität. Wenn irgendwo man da mal einen Break hat und dann wieder ein Continue bei der nächsten If oder sowas, das macht es einfach schwieriger zu verstehen dann den Code. Eindeutig. Ja? Das heißt, wir müssen das irgendwie noch mit einbinden, wenn wir eine neue Komplexitätsmessung oder Berechnung vorschlagen möchten. Ein weiterer Punkt ist auch, man sieht es jetzt hier schlecht auf dem Dings, diese grünen Pfeile, Sprünge. Ja, wer mal so einen Kernelcode angeguckt hat und dann hat man irgendwo unten einen ganz eindeutigen Label-Error und da geht von überall geht es wieder darauf zurück, wenn irgendwo in dem Code ein Fehler auftritt, dann ist das eigentlich sehr transparent. Man weiß eigentlich sofort, was da passiert bei diesem Go-To-Error. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ich einen Sprung zurück mache zum Anfang oder irgendwo, also hier sieht man so einen, oder man sieht ihn eigentlich nicht, aber er wäre da, ja? Dann ist das so eine Ersetzung von irgendeiner Schleife. Und dort auch wieder gute Nacht, wenn man so einmal debuggen muss oder verstehen muss, wird es relativ schwierig. Ja? Das heißt, in meinem Vorschlag, den ich jetzt gleich machen werde, behandle ich diese Elemente unterschiedlich. Zuerst aber, was ganz klar ist, ein if und dann wieder ein for und dann wieder ein if macht die Sache komplexer als nur die Summe von den Einzelelementen. Also, ich werde das Nesting, gebe ich noch eine Wertung. Ja, bei jedem Nesting-Grad verdoppelt sich nicht, aber wird es einfach mit einer Zahl mehr multipliziert. Der eigentliche Wert. Die Sequenz behandle ich gleich, also Sequenz einfach die Summe von den einzelnen Elementen. Genau. Und hier mein Vorschlag, es ist sehr, sehr empirisch, einfach so ein paar Überlegungen dabei, aber es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, genau diese Werte vorzustellen. Wir haben hier nochmal die zyklomatische Komplexität, dann meine F-Komplexität, die ich vorschlage, 1 für einen Vorwärtssprung, beim Go-To 5 für einen Rückwärtssprung. Ein Break aus einem Case raus zählt 1, aber ein Break aus einer Schleife raus zählt 2. Und einfach, man sollte nie zwei Dinge ändern, berechne ich auch eine G-Komplexität, die einfach hier dieses Nesting ins Kalkül mit einberechnet, aber nicht die neue Wertung von den Primitives, von den Grundelementen. Genau, und dann habe ich das mal auf so eine Linux-Version angewandt, auf alle Files dort, sind 8680 Dateien wurden da untersucht, einfach die Version 379, mit denen arbeiten wir sehr eng bei uns im Unterricht, deshalb habe ich den einfach mal genommen, der war bei mir schon auf dem Computer drauf. Das sind ungefähr 109.000 Funktionen, die da drin stehen und dann natürlich die Ergebnisse, also ich habe 7500 Funktionen gefunden, das sind vielleicht 6%, 5,5%, sowas rum, mit einer F-Komplexität größer wie 30 und 850 Funktionen ungefähr mit einer F-Komplexität mit 100. Warum hier 30 und 100? Weil ich einfach gemerkt habe, ein Code mit F-Komplexität 30, den versteht man fast noch intuitiv. Ab 100, also über 30 wird es dann schon, da muss man schon überlegen. Und ab 100 wird es dann wirklich interessant langsam, was die Komplexität anbetrifft. Ja? Und dann natürlich, also der höchste Wert, den ich gefunden habe, war 1246, um genau zu sein. Und ich hatte natürlich eine fast kindliche Freude bei jedem Pfeil, wo er mir diese Grafiken angezeigt hat. Ich zeige euch da noch ein paar Beispiele davon. Das ist also wirklich faszinierend. Genau. Hier so ein bisschen die erste Tabelle mit den Ergebnissen. Da könnte man jetzt 3 Stunden drüber debattieren. Wir haben da eine Frage. Haldo, könntest du das Mikrofon schnell hochbringen? Ja. Geht nicht, aber.
Ein und für sich nur eine Bemerkung zur Beschriftung.
Ja.
Meines Wissens hat es nie einen 3.7er Kernel gegeben. Wir sind direkt von 3.6 nach 4.0 gegangen.
Also ich bin mir da zu 99% sicher, dass mir das 3.7.9 angezeigt hat. Ja. Okay. Also ich bin mir relativ sicher, aber danke für die Bemerkung. Ich werde das nochmal verifizieren, dass ich mich da nicht irgendwie vertippt habe. Also war ein Kernel vor ungefähr 2,5 Jahren, 3 Jahren war der ungefähr aktuell, würde ich sagen. Bitte? Okay, danke schön. Ja. Okay, genau. Also hier die Ergebnisse, da könnte man jetzt 3 Tage drüber diskutieren und analysieren. Hier aufgeteilt einfach die verschiedenen Pfade, wo sich der Linux Source Code eigentlich verzweigt, einmal in den Kernelpfad und haben wir über Lib und Krypto und so weiter. Und ihr seht hier Anzahl der Funktionen, also erstmal Anzahl Files, dann Anzahl der Funktionen, dann die F-Komplexität größer wie 30, F-Komplexität größer wie 100, wie viel jeweils, und hinten dann die jeweils größte F-Komplexität, die ich in den Pfaden gefunden habe. Schauen wir da ein paar an. Natürlich hier den im Kernel, das ist immer der spannendste, und dann noch einen mit richtig groß, mit 1100 fast. Guckt man die mal grafisch an, also das ist der im Kernel drin. Man sieht, das ist eigentlich nichts anderes wie ein großes Case hier, Switch-Case-Struktur. Hier kann man auch leider hier im Beamer schlecht sehen, geht dann wieder so ein Loop zurück, also das Ganze ist in so einem Loop drin irgendwie. Und ich denke, was man schon sieht, und da ist einfach, diese Codeflow-Graphen sind da genial dafür, dass man hier solche Strukturen sieht, die sich eben sehr ähneln. Und das wäre jetzt sicherlich etwas, was man mal analysieren müsste, ob man die nicht irgendwie zusammenfassen kann, um dann den Code ein bisschen kürzer oder weniger komplex zu machen. Ich möchte nicht sagen, dass das möglich ist, aber man könnte das zumindest mal angucken. Auch da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Also man sieht, es sind 39 Ifs und dann 38 Breaks und 3 Returns und so weiter. Diese ganzen Sachen dann halt. Der nächste ist der hier. Ja, und das ist jetzt ein File hier im Architekturpfad, irgendwo am PowerPC, S-Step oder Emulate-Step heißt die Funktion in diesem Dings. Und naja, wer diese Aufgabe hat, da dran einen Bug zu finden oder eine Änderung zu machen. Also wirklich viel Spaß. Ja, auch hier haben wir wieder so relativ symmetrische Strukturen, die versteht man dann schnell, aber ihr seht, wie das hier unten so ein bisschen verwarzt ist irgendwie, wie das da hin und her geht. Ja, also ich wollte das Ding hier nicht analysieren müssen, weil das ist dann doch sehr fehleranträchtig. 140 Go-Tos übrigens, also 142 Go-Tos da drin. Ja, also schon irgendwie beeindruckend. Genau, jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen da anders darstellen. Ich habe hier die zyklomatische Komplexität, nee, die F-Komplexität und G-Komplexität als zyklomatische Komplexität. Und man sieht halt hier, wie das so verteilt. Die blaue Linie heißt F gleich C. Ja. Unterhalb kann es niemals sein, nach meiner Definition. Das heißt, die F-Komplexität ist immer größer oder gleich die C-Komplexität. Und jetzt hat man aber da nochmal eine Frage. Ja. Also ich kann es jetzt auch mal sehen, es geht direkt in den Return über, also alle Pfeile, die irgendwo oder alle Punkte, die aufhören, das sind Returns, und ich denke, das ist einfach, der heißt hier einfach out. Ja, einfach Ende, ja, vorzeitiges Ende von dieser Funktion. Ja. Eine einzige Funktion, ja, eine einzige Funktion. Wir werden noch schönere Beispiele sehen. Ja, kann ich euch versprechen. Ja? Also hier mal so die Darstellung, auch hier wieder ist natürlich interessant. Ich habe hier eine mit hoher zyklomatischen Komplexität und dann hoher F- bzw. G-Komplexität. Ich habe welche mit niedriger zyklomatischen Komplexität und auch große F-Komplexität. Also das ist einfach, das lässt beliebig viel Raum, um da zu analysieren und das ein bisschen genauer anzugucken. Also hier, ich zeige euch jetzt einfach noch ein paar Beispiele. Auch hier haben wir wieder einen, eigentlich nur ein großes Switch-Case-Struktur. Ja, dann noch hier mit irgendwelchen, wo es dann, also ohne Breaks dann, und dann hier haben wir noch so einen kleinen Loop irgendwie in Rot. Ja, also es sind eigentlich ganz interessante Sachen, hier schon ein bisschen wieder schwieriger zu verstehen, was das denn bedeutet, was das dann funktioniert, wie das funktioniert. Wir haben ja so sehr schöne Continues, die da wieder ganz zurückgehen. Also ja, hier nochmal ein paar, die ähneln sich dann irgendwann doch mal alle. Aber wie gesagt, es ist schön auch, sich das anzuschauen, weil man versteht manchmal wirklich, was so eine Funktion macht, ja, was da macht. Genau, jetzt gibt es manchmal Fälle. Wir haben es im vorigen Folie war es auch schon drauf, aber ich habe jetzt nicht darauf hingedeutet. Da macht plötzlich, man sieht es leider wieder schlecht hier auf diesem Beamer, hier habe ich ein Continue. Und der geht in sich selber über. Das ist natürlich so programmiert, nämlich wenn ich ein Continue habe, wo vorher kein Loop-Element war, dann weiß der ja nicht, was er machen soll. Und das ist einfach Makros. Ja? Wenn man sich den Code dann mal anschaut, dann sieht man hier so ein Makro for each domain und dann das Continue und so weiter. Das ist also hier irgendwo drin. Und was man jetzt machen kann, und das führt uns eigentlich zum nächsten Punkt, man sollte das einfach mal vorkompilieren. Man kann die Makros auflösen und findet dann tatsächlich hier ein Loop-Element, was dann eben bis hier unten geht und dann macht das Continue plötzlich Sinn. Ich habe hier auch nochmal einen Break, wo genau das Gleiche passiert war und das Ganze. So, jetzt die Frage, warum, wann sollte man eigentlich vorkompilierten Code nehmen und wo nicht? Ja? Ich wollte, und das war auch der Grund, warum ich im Endeffekt einen eigenen Parser geschrieben habe, weil ich wollte wirklich den Code anschauen, den der Mensch sieht, den der Entwickler sieht und nicht den Code, den Compiler sieht. Ja? Und man sieht ganz häufig bei den Makros auflösen, dass das Diagramm hinterher völlig anders aussieht. Hier kann man es noch erahnen, da habe ich ein Beispiel genommen, wo man einfach sieht, was passiert. Aber es gibt Beispiele, wo einfach man den Code nach dem Vorcompiler und nach dem Vorcompiler nicht mehr erkennt, dass es der gleiche ist. Da wird so viel mit Makros und Zeug gemacht. Ja? Ein weiterer Grund, warum ich einen eigenen Parser geschrieben habe, obwohl es natürlich Python C-Parser gibt, ja, ist, dass die meistens nur C99 lesen können und ich kann es euch bestätigen, Linux-Kernel ist alles andere als C99. Also die GNU-Erweiterungen, die machen einen wahnsinnig irgendwie. Es ist wirklich nicht ganz einfach. Ein weiteres Ding, was man sehr schön mit diesen Flow-Graphen da machen kann, das ist, man kann eventuell finden, wo kann man eine Funktion refactoren. Ja? Weil was heißt Refactoring? Ich nehme irgendwas aus dem Code raus und setze es in eine eigene Funktion. Und dazu suche ich, und das geht relativ einfach in so einem Diagramm, Punkte oder Sequenzen mit Nestings irgendwie drin, die genau einen Eingang und einen Ausgang haben. Ja, und hier in dem sieht man sowas, es ist dann farbig dargestellt in meinem Tool, einfach diese Elemente, die er erkennt, okay, es geht hier in einem Knoten geht's rein und es geht genau in einem Knoten wieder raus. Also das könnte ich in eine Funktion packen, wobei ich nicht sagen will, und das kann mein Tool nicht, ob man das wirklich tun sollte oder müsste. Ja, da braucht man nachher einen geschulten Programmierer, der guckt, wie viele Daten werden da hin und her geschaufelt, welche Datenstrukturen braucht man hier drin und so weiter. Und eventuell macht es Sinn und eventuell macht es keinen Sinn. Auf jeden Fall, wenn man hier wieder anguckt, diese Funktion, die wir vorher schon mal gesehen haben, ja, er zeigt mir die hier alle an als Refactorings. Man kann natürlich so die Länge, wie lang soll so ein Refactoring-Pfad Minimum sein, kann man natürlich dort eingeben. Und er findet hier einen sehr schönen langen mit ein paar Elementen, hier so ein paar kurze, die wieder alle sehr symmetrisch sind, diese Dinge. Also auch das wäre mal wieder so ein Grund anzuschauen. Und viele Leute sagen mir natürlich, ja, Wolfram, dein Ding, das ist ja alles gut und schön, aber die Programmierer, die wissen doch, was sie tun. Ja, die sind ja nicht auf den Vorderlappen gefallen. Ja, das würden die doch machen, wenn das möglich wäre. Naja, das ist halt immer so eine Sache. Jeder, der schon mal programmiert hat, weiß das. Irgendwann ist man froh, dass der Code funktioniert und dann never touch a running system. Ja? Und wenn man 110.000 Funktionen hat, dann guckt man die nachher nicht mehr durch, wo kann man da irgendwas machen. Und mit dem Tool, der gibt einem wenigstens einen Hinweis. Guck mal da, guck mal da, guck mal da, vielleicht kannst du da noch was machen. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Wenn man sich das anguckt, ist es einfach auch wieder wunderschön, sich die Graphen anzugucken und sagen, wo er automatisch ja diese Vorschläge macht. Und das kann man sich dann doch den einen oder anderen mal gucken, ob man das nicht weniger komplex machen kann dann. Ihr seht jetzt hier nochmal die gleiche Tabelle wie vorher, nur mit zwei Spalten mehr, nämlich die Anzahl von so Refactoring-Vorschlägen, die mir das Tool macht, und noch in Prozent der Anzahl der Funktionen in dem entsprechenden Pfad. Ja, also hier in dem Kernelpfad habe ich von den 6.679 Funktionen 188, wo er mir so Refactoring-Vorschläge gefunden hat. Also das heißt 2,8% davon. Ja, und ich behaupte mal, aber das ist eine These, ja, dass das ein Qualitätsmal von einer Software ist, ja, diese Anzahl. Wenn man mal anguckt, die Pfade, die sehr nah am Kernel sind, also nehme ich den Kernel selber dazu, vielleicht das Krypto, Filesystem, Memory Management, diese Dinge, da habe ich relativ kleine Zahlen. Wobei andere Pfade, wo vielleicht Leute dazu beigetragen haben, die vielleicht jetzt nicht immer zu den Top-Programmierern gehören. Ich würde mal sagen, das Soundsystem ist zum Beispiel sowas. Da macht halt jeder irgendwie mal zu Hause, schreibt da irgendwas und fügt es dann dazu und es funktioniert dann auch, aber hat vielleicht nicht die Qualität. Die sind einfach höhere Werte hier. Ja? Und es könnte durchaus ein Merkmal sein für die Qualität von sowas. Wenn ich möglichst wenig so Refactoring-Vorschläge habe, dann ist das vielleicht gut. Widerspruch? Ja, genau, ganz genau. Ganz genau, ganz genau. Ja. Wenn etwas sehr tief im System drin ist, dann wird es natürlich besser getestet, ist ganz klar. Ja. Ja, ja. Und zwar, weil mir das einfach zu groß war, das durchzunudeln. Und er hat auch relativ viele Fehler angezeigt, was ich nur untersuchen muss. Ich habe es nicht reingemacht, weil ich denke, es ist, also das waren nochmal so viele Funktionen wie Files und Funktionen wie alles andere. Mir war es dann einfach zu mühsam, das auch noch durchlaufen zu lassen. Aber müsste man noch tun, auf jeden Fall. Ja? So, jetzt haben wir hier nochmal eine Funktion, und zwar, das ist jetzt die berühmte Funktion mit den 1246. Ja? Also die größte, die ich in dem Kernel dort gefunden habe. Im Filesystem irgendwie drin, irgendwie im XFS-Parse-Args. Ja, 1246, und man hat eigentlich den Eindruck, so komplex ist die gar nicht. Warum hat die so große Werte? Ich komme gleich. Warum hat die so große Werte? Weil ich hier einfach eine ganz hohe Nesting-Tiefe habe. 43 Ifs ineinander geschachtelt. Also if, wenn es ja ist, dann nochmal ein if, nochmal ein if, nochmal ein if. Was ja durchaus ein Sprachelement sein kann, aber in meiner Definition von meiner Komplexität explodiert es dann einfach die Komplexität. Und deshalb machen wir schnell die Frage vielleicht oder die Bemerkung. Also nicht automatisch natürlich. Also das kann das Tool im Moment noch nicht. Aber ich glaube auch hier wieder ein Hinweis drauf, guckt da mal hin, da könnte irgendwas nicht stimmen. Oder das könnte man vielleicht besser machen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass man das besser schreiben könnte, weniger tief geschachtelt. Ja? Wobei, wo ist eigentlich das Problem mit einer tiefen Schachtelung? Außer dass der Luitard meckert, seine F-Komplexität ist zu groß, gibt es eigentlich keinen Grund, sowas zu machen. Ganz prinzipiell habe ich trotzdem Bedenken damit. So 43 Ifs ineinander geschachtelt. Ja, wenn da irgendwo ein Fehler drin ist, das findet doch niemand, die Seiteneffekte findet da niemand mehr. Ja, es wäre noch schlimmer, wenn da noch Loops und alles möglichen Go-Tos raus wären oder sowas. Ist jetzt hier nicht der Fall, aber ja, ich habe mir auf jeden Fall gefragt, Mensch, wie könnte man denn andere Komplexitätsmetriken? Ich habe da nochmal eine Frage.
Ja, das Tool sieht ja jetzt Funktionspointer nicht als komplexitätserhöhend an. Die könnte man ja nur durch dynamische Analyse dann noch weiterhin einbauen, nehme ich an, oder?
Da haben Sie recht. Das Tool ist eigentlich völlig dumm. Es macht eine rein syntaktische Analyse und hat vermutlich auch Fehler drin. Also gerade die Makros, die Komplexität bringen könnte, werde ich wahrscheinlich nicht alle rausfiltern damit. Wolfram, nochmal eine.
Ja. Das ist jetzt vielleicht eine Verständnisfrage. Bei Nesting 43 hätte ich jetzt die Vermutung, das ist wirklich immer, also auch eine If, also wirklich ja, reingeschoben aber wird, aber
if. Aber ein If-Else-If macht genau das Gleiche, ist einfach im Falschpfad drin. Aber es ist genauso ein Nesting. Eine Sequenz wäre, wenn ich ein If hätte, das nachher fertig wäre, das If, und dann das nächste If kommen würde. Ja? Und wenn ich ein If hätte, dann wäre es einfach im True-Pfad drin, und wenn es ein If-Else-If, dann ist es einfach im False-Pfad. Könnte man sicherlich auch irgendwo mit Switches machen, ja? Also mit Cases machen. Vermute ich, aber man müsste es anschauen.
Also ich behaupte mal, dass das einfach das ist der Sprache geschuldet. Im Prinzip ist die Struktur in Case, nur eben, dass man in einem If was Variables testen musste, was zur Komplexität genau nicht festliegt. Und ich finde auch, das ist ein sehr schönes Beispiel, der Funktionsname, der suggeriert, dass es um User Interface geht, um das Scannen von Command Line, von Kernel. Und das ist notgedrungen komplex. Wenn man dann nochmal zurückgeht auf die letzte Seite, dort sieht man zwei rausstechen, File System und Net. Es gibt sehr gute Gründe, warum manchmal nicht nach der reinen Lehre hart strukturiert programmiert wird, sondern viel mit GoTo gearbeitet wird. Gerade im TCP-IP-Stack geht es um Performance, und im Filesystem wird es ähnlich sein. Mhm. Hochkomplex, viele Fehlerfälle, viele Situationen, die man behandeln möchte und auch tut. Und das vielleicht nicht immer mit if, sondern go to.
Also das stimmt, man darf das nicht falsch verstehen, das ist einfach ein Tool oder eine Methode, die kann einem Hinweise geben. Aber das hat sicherlich nicht den Anspruch auf die absolute Wahrheit, um zu sagen, okay, hier habt ihr Mist gemacht. Also garantiert nicht. Das darf man also auf jeden Fall nicht denken. Es kann einfach Hinweise geben. Okay, vielleicht können wir die Diskussionen darüber auf den Schluss dann verschieben, weil ich möchte jetzt noch bei dieser Überlegung, da habe ich mir einfach gesagt, Mensch, es muss doch noch andere Komplexitätsüberlegungen geben. Und bin dann, wenn man dann die schönen Graphen hat, dann sagt man, ja komm, lass doch da mal graphentheoretisch rangehen. Die Graphentheorie, die ist 300 Jahre alt. Jeder, der das schon mal angeguckt hat, ich finde es nach wie vor faszinierend. Es war mal wieder eine tolle Möglichkeit, das anzugucken. Also, solche CFGs oder so ein Programm, das ist ein gerichteter Graph. Ich habe eine Richtung in den Kanten drin. Ja? Jedes Schleifenelement oder diese Go-Tos, die zurückgehen, das machen wir sogenannte Zyklen. Ja? Alle anderen machen keine Zyklen. Ja? Normalerweise sind solche Graphen planar. Vor allem in strukturierten Programmiersprachen sind die planar eigentlich. Das heißt, ich habe keine überkreuzenden Kanten da drin. Und jetzt mal euch mal angucken, sind wirklich alle Graphen planar im Linux-Kernel? Oder gibt es da auch Nicht-Planare dabei, also mit sich kreuzenden Kanten? Und wenn man das anguckt, da gibt es dann das schöne Theorem von dem Kuratowski, der sagt, alle nicht-planaren Graphen, die lassen sich durch zwei Elementarfunktionen, nämlich einmal Streichen von Kanten und Knoten und Fusionieren von Knoten, in den K5, vollständiger Graph mit 5 Dingern, oder den K33, das ist ein sogenannter bipartiter Graph, überführen. Und das habe ich jetzt mal für meine Funktion, die ihr vorher schon gesehen habt, mit dem verwarzten Code habe ich das mal probiert. Ich starte das mal, dazu muss ich aber noch schnell, ja doch, naja, ich gehe noch mal schnell weiter und gehe wieder zurück, dann fängt es nämlich an. Ich streiche jetzt die hier mal weg, ein kleines animiertes GIF, fusioniere da ein paar, die streichen wir weg, dann fusionieren wir wieder was. Ja, hier nochmal fusionieren, nochmal fusionieren. Und irgendwann haben wir das. Und jetzt verschieben wir es noch ein bisschen, dass es besser klar ist. Und am Schluss tatsächlich kommt da dieser K3.3 raus. Das heißt, dieser Graph ist in der Tat nicht planar. Ja, den kann man nicht zeichnen planar. Und das ist jetzt meine Grafiklibrary, die ich genommen habe, die mir die schönen Graphen zeichnet. Die optimiert nicht darum, das möglichst planar zu zeichnen, sondern die macht manchmal Kreuzungen, obwohl es gar keine gibt. Aber es gibt natürlich andere Algorithmen, die einem das mal testen können. Ich habe hier nochmal zwei Graphen dargestellt, wo nicht planar sind. Ja, es gibt im ganzen Linux-Kernel-Pfad gibt es nur 19 nicht-planare Graphen. Fand ich auch überrascht, das ist eine relativ kleine Zahl. Und natürlich, das sind immer die, die irgendwelche Gauthos drin haben. Ja, also hier, obwohl die Kreuzung, die hier dargestellt wird, man eigentlich der Meinung ist, die hat mit dem Gautho gar nichts zu tun. Aber wenn die Gauthos nicht da wären, dann würde er das anders zeichnen und dann wäre das auch in der Tat nicht planar. Ja, hier genau das Gleiche, hier habe ich das Gautho und hier habe ich die Kreuzung. Und man denkt eigentlich, das hat doch mit dem Gautho nichts zu tun. Aber wenn ich das Gautho hier nicht hätte, dann würde das, dann könnte ich das anders zeichnen und dann wäre das in der Tat nicht planar. Das heißt, wenn man das Gautho einfach rausnimmt aus dem Code, dann zeigt mir mein Tool an, okay, es ist jetzt planar geworden. Finde ich ganz interessante Sachen. Und diese graphentheoretische Überlegungen, die kann man jetzt nur weiterziehen. Man kann zum Beispiel das klassifizieren. Ich kann sagen, okay, ich suche mir mal alle Funktionen raus, die sogenannte Bäume sind. Ein Baum, man sieht es, glaube ich, hier ganz klar, was ein Baum ist. Ich habe irgendwo einen Stamm und dann habe ich Äste und Wurzeln und Blätter und dann hört es auf. Ja? Es geht alles immer nur auseinander, aber nie mehr was zusammen. Ja? Das nennt man in der Graphentheorie, nennt man das einen Baum. Dann habe ich die sogenannten azyklischen Graphen. Da gehen die Pfeile immer nach unten, aber es geht wieder zusammen hier, den if. Ja, und dort gibt es zum Beispiel jetzt eine Klassifizierung, wo man sagen kann, der längste Pfad von oben nach unten, wenn man das hier mal so durchzählt, dann kommt man da eben auf die 8 und dann kann man das als Klassifizierung oder vielleicht wieder als Komplexitätsmerkmal für solche azyklischen Graphen, die sich auch Directed Acyclic Graph, also DAGs nennen. Genau. Und jetzt wird es dann ganz verrückt. Jetzt gibt es natürlich noch andere, die haben dann diese Elemente drin, diese zyklischen Elemente. Hier einfach mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel mit einer einfachen Vorschleife. Und aus jedem Graph kann ich, und jetzt wieder die mal irgendwann Informatik studiert haben, die wissen das vielleicht noch aus der theoretischen Informatik raus, kann man die sogenannte Adjazenzmatrix daraus ableiten. Ja? Das ist eine n mal n Matrix, wenn ich n Elemente habe. Und da wird eigentlich jeder Pfeil von einem Element zum anderen wird mit einer 1 belegt und alle Elemente, die verbunden sind, nicht mit einem Pfeil, die wird mit 0 belegt. Also gucken wir mal hier das dritte Element, das End, das geht einmal zum zweiten, das ist dann dieser Pfeil, und zum vierten geht dann dahin. Ja? Und jetzt wieder, wenn jemand eine Matrix hat und Freude hat an der Mathematik, dann rechnet er mal einfach die Eigenwerte und die Eigenfunktionen aus. Ja? Und das kann man hier machen, das kennt ihr vielleicht noch auch wieder vom Studium her, so diese Eigenwerte, Eigenfunktionen, Eigenvektoren, Entschuldigung, immer die Matrix, die Adjazenzmatrix mal dem Vektor, das gleiche wie eine Konstante mal dem Vektor. Da ich hier einen gerichteten Graph habe, sind mir meine Eigenwerte und meine Eigenvektoren sind komplex, ist eine nicht-symmetrische Matrix, damit sind die komplex. Und jetzt habe ich was gefunden in einem ganz anderen Zusammenhang in der Chemie, wo man in der organischen Chemie aus einem Graph eine Elektronenenergie berechnen kann. Ja, die sogenannte Pi-Elektronenenergie. Und das mache ich hier, die Graphenenergie, einfach die Summe von meinen Beträgen von den Eigenwerten. Ja, also die Eigenwerte, wie gesagt, sind komplex. Das heißt, ich nehme die Länge von dem komplexen Eigenwert, addiere die alle auf und habe dann die sogenannte Graphenenergie. Und das kann ich mir wieder angucken, wieder im gleichen Maßstab wie vorher. Hier nochmal die F-Komplexität als Funktion der zyklomatischen Komplexität. Hier die Energie als Funktion der F-Komplexität. Und sieht jetzt hier natürlich eine ganz andere Verteilung, das ist klar, aber auch wieder ganz interessante Sachen, nämlich dass es Funktionen gibt mit großer F-Komplexität und relativ kleiner Energie. Dann welche mit großer F-Komplexität und hoher Energie, dann welche mit kleiner F-Komplexität, aber relativ hoher Energie, ist hier immerhin doch der dritte oder vierte höchste Wert. Und dann ganz, ganz viele Elemente, die mir hier auf der Nulllinie liegen, also die Energie Null haben. Ja? Und da habe ich mich gefragt, wie kann man das unterscheiden? Und also gucken wir mal die gerade an. Energie gleich Null, wirklich hochgradig interessant, weil alle nicht-zyklischen Graphen haben Energie Null. Ja? Wieso ist das der Fall? Ja, hier habe ich einen nicht-zyklischen Graph, ja, auch wieder 100 Go-Tos da drin und wirklich komplex, ist alles sehr klein, ihr seht es. Der längste Pfad von oben nach unten sind 66 Elemente, die er da durchlaufen muss. Ja, also wirklich ein großes Ding, aber Energie Null. Warum? Jetzt kommen wieder die Mathematiker da ein bisschen raus. Wenn man die Matrix aufzeichnet, dann hat die 1-Elemente nur rechts oberhalb von der Diagonale. Ja, und damit wird eben das sogenannte charakteristische Element wird Null, charakteristische Polynom, Entschuldigung, und damit sind eben alle N-Eigenwerte sind eigentlich Null. Man hat eine N-entartete Eigenwerte Null und damit wird auch die Energie Null. Also das versteht man, warum das so ist. Ja? Und bei den anderen, bei den zyklischen Elementen oder zyklischen Funktionen, da sieht man jetzt also, dass die Energie durchaus auch, wenn man die Funktion anguckt, die jetzt auch eine hohe F-Komplexität hat, aber naja, lang nicht die höchste, ja, dass das einfach, wenn man die genau anguckt, hat, ist die schon komplex, weil die einfach so blöde Sprünge drin hat. Da meine ich gar nicht die Go-Tos, sondern so lange Schleifen. Man sieht es wieder hier leider schlecht auf dem Beamer. Das hier ist so ein Zurückschleife mit ganz viel drin. Und sind wir doch ehrlich, genau das macht doch die Komplexität. Ich habe 3 Zeilen Code und irgendwann springe ich wieder am Schluss hin. Viel Spaß, das zu verstehen, was da genau passiert. Ja, diese Komplexität. Also ich glaube, diese Energie, die kann durchaus ein Maß auch sein für die Sache. Hier nochmal ein anderer. Das ist jetzt der mit einer relativ kleinen F-Komplexität, nur 50, aber doch Energie 30. Und auch dort sieht man wieder diese langen Rücksprünge. Ja.
Ja. Also ich meine, ich habe jetzt irgendwie grob eine Ahnung, wie man sie berechnet, aber genau. Was sagst du?
Also, da erwischst du mich jetzt wirklich auf dem schwachen Fuß, weil ich weiß es nicht. Schlichtweg, ich weiß es nicht, wie man die deuten kann. Ja? Es ist im Moment eine rein empirische Sache, rein empirisch, das einfach festgestellt. Was man schon sieht, wenn man da so eine Graphen- oder so eine Eigenwertanalyse macht, dass eben alle Werte, die in so einem Ding drin sind, einfach nicht Eigenwert Null haben. Ne, sondern die haben und je länger das ist, desto mehr summiert sich das natürlich auf. Ja? Aber die wirkliche Deutung, die steht noch aus. Warte ich auch auf den Ausblick von dem heutigen Vortrag in 2-3 Minuten, weil das steht einfach noch an, das steht noch an, diese Analyse. Auch wie sind die Eigenvektoren zu deuten? Jeder, der schon mal ein bisschen lineare Algebra gemacht hat, der weiß, dass man so eine Matrix eigentlich brauchen kann, um irgendwas zu drehen. Meistens macht man das im Raum, wenn man sich dann nur vorstellen kann. Hauptachsenanalyse oder Hauptachsentransformationen, wie das schon heißt. Vielleicht geht es ja auch in der Software. Vielleicht im Moment weiß ich das noch nicht, aber ich werde da dranbleiben. Hier vielleicht nochmal ganz schnell für dich ein bisschen die Ergebnisse davon. Möchte ich jetzt gar nicht länger drauf eingehen. Ich hatte auch noch ein kleines Kapitel über warum eigentlich Codeflussmessungen. Das ich jetzt aber auch ganz schnell mal überspringen will. Das hat was mit Bayesian Netzwerken und sowas zu tun. Ich möchte jetzt einfach auf die letzte Folie kommen, weil die Zeit schon vorbei ist leider. Und einfach sagen, was werde ich als nächstes machen. Also was noch ganz klar fehlt, das ist eine bessere Analyse von diesen oder Interpretation von den Eigenwerten und Eigenvektoren nachher. Und da bin ich absolut davon überzeugt, da steckt noch viel drin. Ganz, ganz viel steckt da noch drin. Im Moment weiß ich es noch nicht, was, aber das steckt drin. Dann mein Tool erweitern in 2 Punkten. Einmal noch ein bisschen die Daten, versuchen irgendwie nur die Datenkomplexität dort einzubringen. Zum Beispiel einfach mal Lines of Codes auf den Pfeilen da einzuzeigen. Wie viel passiert da eigentlich? Ja, eventuell auch, auf wie viel Felder wird da zugegriffen oder sonst irgendwelche Dinge noch dazu machen. Dann die Kanten zwischen den Funktionen noch, also die Verbindungen zwischen den Funktionen, dass ich ein ganzes File eigentlich in einer schönen Grafik angucken kann und auch die, und die Verbindungen dazwischen noch sehe. Und alles das erfordert einfach ein besserer Parser und da muss ich mir mal auf den Hintern hocken und den Schreiben irgendwie so Bison-mäßig oder sowas, das nochmal anzugucken, wie man das dann ein bisschen besser machen kann. Genau. Die Arbeit ist natürlich nicht ganz alleine entstanden. Ich möchte ganz herzlich danken dem Kurosh Parsa von der University of Queensland, dann ein paar Leute vom Oracle Research Lab in Brisbane, auch in Australien, die mir da sehr geholfen haben, meinem Kollege Rolf Riedi und ein paar Studierenden, Pamela, Yannick und Leonardo, die also schon allein, dass sie die in Anführungszeichen dummen Fragen stellen und der Dozent da dran steht und sagt, die Frage war so gut, aber ich habe nur eine dumme Antwort. Und natürlich möchte ich ganz recht herzlich euch danken für die Aufmerksamkeit, für die Fragen. Und ich denke, wir können jetzt noch ein bisschen weiter diskutieren. Vielen Dank. Vielleicht noch, bis wir in die Fragen einsteigen. Wir hatten dieses Jahr vor 6 Wochen ungefähr, haben wir das erste Mal die sogenannten Free Software Days bei uns durchgeführt in Freiburg. Das Free ist natürlich einfach ein Wortspiel für Freiburg und für frei. Wir hatten die große Ehre, dass der Richard Stallman da war, dass er uns beehrt hat bei der ersten Ausführung von dem Ding. Und ich bin mir überzeugt, wenn sich das Organisationskomitee von den 3 Tagen Richard Stallman wieder erholt hat, dann sind die gerne bereit, nächstes Jahr das auch wieder zu machen. Ja, im Moment sind sie noch nicht so ganz sicher. Es wäre dann wieder im Ende Januar, Anfang Februar, Datum noch zu bestimmen. Und da könnt ihr mal gucken unter dem freesoftwaredays.ch. Da gibt es dann neue Informationen, sobald es raus ist. Okay, aber jetzt können wir wirklich nur zu den Fragen kommen, wenn denn Fragen noch da sind. Haldor rennt, das ist ein gutes Zeichen.
Was ist denn jetzt eigentlich mit mehrdimensionalen Arrays? Die Komplexität von so einem dreidimensionalen Array ist ja doch höher als jetzt bloß ein eindimensionales, oder?
Jetzt natürlich ein bisschen Verständnisfrage. Was meinst du mit Arrays? Also Datenstrukturen?
Ja.
Ja, bei Datenstrukturen gucke ich gar nicht an.
Ja, also das kann überhaupt gar nicht.
Null. Alles, was Zuweisungen sind, was Ausdrücke sind, was Berechnungen sind, fällt bei mir einfach weg. Ich schaue nur die Strukturelemente an. Ja? Und es ist gut möglich, dass wenn ich zwischen 2 Ifs 3 Seiten Code habe, dann analysiere ich die 3 Seiten Code nicht.
Okay.
Aha, genau. Ja? Aber du hast natürlich vollkommen recht, die Datenkomplexität, die ist wahrscheinlich noch wichtiger als die Codeflusskomplexität. Ja, das ist ein weiteres Thema, was man machen kann. Vielleicht nächstes Jahr hier kann ich da schon was dazu sagen.
Okay, danke.
Da hinten ist noch eine Frage. Kannst du es laut sagen? Ich wiederhole es dann. Ja. Also sie ist im Moment ist sie noch bei mir, weil sie ist ein bisschen verwarzt noch und sobald ich sie ein bisschen aufgeräumt habe, werde ich die freischalten. Ja? Schreib mir bitte ein E-Mail, ja? Und dann kann ich dich da auf den Verteiler nehmen und sobald es freigeschaltet ist. Mach das bitte, weil das drückt mich dann, dass ich es jetzt wirklich mal zu Ende bringe. Ja? Aha. Ja, genau. Also die Frage war, ob es ein Paper dazu gibt, wo die Methode mal ein bisschen erklärt ist. Also ich kann natürlich dieses Tool und die Codeflow-Graphen oder die Codeflow-Analyse, die ist mehr oder weniger fertig, da kann man immer verbessern natürlich. Und da will ich vielleicht auch mal was drüber schreiben, darüber. Ich weiß bloß nicht, ob das wirklich so interessant ist, weil es ist doch eine eher alte Methode. Ja, wo ich denke, doch relativ neue, interessante Punkte da sind, aber noch zu bestätigen, das ist einfach in dieser Eigenwertanalyse. Und sobald ich dort ein bisschen besseres Verständnis habe, werde ich da sicherlich mal ein Paper drüber schreiben und das in Empirical Software Engineering oder sowas. Ja, also es ist nach wie vor sehr empirisch, diese ganze Sache. Ja. Genau. Ja, aber schreib mir bitte ein E-Mail, dann kann ich dich da auf dem Laufenden halten. Ja. Okay, guter Tipp. Also der Einwand war, man kann das auf LWM posten quasi und den Kernel entwickeln, damit eventuell ein Tool in die Hand geben, auch mal ihren eigenen Code durchzugucken. Schaden tut sicherlich nichts. Ich werde sicherlich erst einen neuen Parser dazu brauchen, ja, weil das ist wirklich noch ein bisschen ein altes Ding oder einfach selbst gestrickt. Und der hat sicherlich Fehler, aber auch wieder dort als Hinweis für irgendwelche Probleme könnte das durchaus von Bedeutung sein. Wir haben hier noch eine Frage.
Ich hätte nur die Anmerkung, warum wurde da nicht einfach gleich Clang als Parser genommen?
Entschuldigung?
Warum wurde da nicht sofort Clang einfach als Parser genommen?
Ja, okay. Also das habe ich natürlich versucht und der Clang-Parser, der ist natürlich sehr gut. Ich bin ein bisschen zurückgeschreckt, weil er eigentlich ja nicht Linux kompilieren kann. Ja, also nur noch erst mit relativ vielen, noch mit vielen Fehlermeldungen und Unkohärenten. Ich weiß nicht, ob man mit dem Clang schon mal wirklich ein Linux-System ganz kompilieren konnte. Und ich wollte unbedingt was mit Linux machen. Und von dem her war das eigentlich von vornherein ausgefallen. Aber ich hab mir es angeguckt, ob es eventuell geht.
Es gibt ja diverse kommerzielle Tools, die Code-Analyse machen, genau. QAC oder PCLint oder ähnliches. Genau. Haben Sie da mal verglichen, was bei denen so auch an anderen Metriken rausfällt und wie sich das mit Ihren Sachen deckt?
Also ich habe es jetzt nicht genau angeschaut. So was ich gelesen habe, dass eben sehr viele immer noch auf der zyklomatischen Komplexität rumeiern. Dann natürlich, wenn man C++-Code oder allgemein objektorientierten Code hat, da gibt es natürlich relativ gut dokumentierte und auch gut, ich sag mal, bewiesene Metriken, die wirklich inhaltlich, denke ich, ganz gute Ergebnisse bringen. Aber jetzt sowas wie die F-Komplexität habe ich einfach noch nicht gefunden. Es gibt im Bereich von der zyklomatischen Komplexität eigentlich jedes Jahr ungefähr 10 Paper, die sagen, endlich wissen wir, wie es geht, wie man das machen muss. Es ist einfach, wie gesagt, das ist jetzt der 101. Versuch, wenn es 100 schon mal vorher gegeben hat. Ja, meine F-Komplexität sticht da sicherlich nicht heraus. Ich wollte halt einfach was haben, um es zu vergleichen. Ja, aber man müsste diese Analyse mal machen, was die anderen denn sonst noch ausgeben. Ich kenne eigentlich nur diese zyklomatische Komplexität, was so als Weisheit letzter Schluss immer genommen wird. Wenn es keine, ja, doch nochmal.
Feedback zu dem Punkt mit dem Clang-Compiler. Aus dem Clang würde ja wieder in AST rausfallen auf dem Level, was der Compiler sieht, während Sie den Fokus auf das legen wollten, was der Entwickler an Source-Code hat. Ja. Sie bräuchten also irgendwas, was oberhalb von Clang ist, auf Source-Ebene noch.
Okay, danke für den Tipp. Das ist wahrscheinlich... Ich kenne Clang zu wenig, um zu wissen, ob man da schon so eine Art Ast auch oberhalb rauskriegen kann oder eine erste Parser-Analyse rauskriegen kann. Weil wenn ich weiß, dass dort ein Makro ist, dann reicht mir das im Prinzip schon. Dann kann ich da drauf reagieren. Ja. Im GCC kriege ich da leider nichts raus. Das GCC gibt zwar auch Elemente raus, wo so eine Art Flow-Graph, aus dem man das erstellen kann, aber der Code, das sind einfach quasi Sprünge. Ich weiß nicht, ob es ein For oder ein While oder ein Do-While ist. Das weiß man leider nachher nicht mehr. Ja? Und da hat auch der Richard Stallman weigert sich dort auch weiterzumachen, weil er einfach Angst hat, dass es irgendwie missbraucht wird, dann diese Textanalyse, die er drin hat. Leider. Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit, für die Fragen, für die Diskussion. Ich bin heute Abend noch da, wenn jemand noch Ideen hat oder sowas, ganz ungeniert ansprechen und dann können wir das vielleicht noch durchdiskutieren. Prima, danke.